Wir morgen meine Reihe durch das Johannesevangelium. Ein Grund ist, ich springe für unseren Patrick ein, unseren Pastor, und habe ein Thema heute Morgen, wo ich gedacht habe, das passt sozusagen als Gegenpol für die Aufgeregtheit unserer Gesellschaft bezüglich der Pandemie. Mittlerweile wissen wir, ist der Krieg noch dazu gekommen in der Ukraine. Und ich dachte, umso besser, dass ich darüber rede, natürlich, über das, was ich jetzt vorhabe. Niemand von euch hat heute Morgen die Chance, wenn er zu spät zum Mittagessen kommt, zu sagen, die Predigt war zu lang. Denn ich halte mich kurz heute Morgen. Es ist Frühjahr, die Kirschbäume blühen und eine Schnecke entschließt sich, auf einen Kirschbaum zu kriechen. Millimeter um Millimeter schiebt sie ihren Körper nach oben. Ein Spatz sieht das und zwitschert, hey Schnecke, du brauchst hier nicht hoch zu kriechen, denn da oben gibt es keine Früchte. Darauf die Schnecke, wenn ich oben bin, dann schon. Die Antwort kann man als cool, souverän, gechillt, entspannt oder auch gelassen finden. Und darum geht es mir heute Morgen, um Gelassenheit. Wer wünscht sich das nicht? Abgeklärt, bedächtig, besonnen, beherrscht, in allen Lebenslagen zu sein. Möglichkeiten, aus der Spur zu kommen, gibt es genug. Jeder weiß, was bei ihm passieren muss, damit er in Hektik und Stress verfällt. Hektik und Stress bedeutet eine übersteigerte Betriebsamkeit und fieberhafte Eile. Zu mehr Gelassenheit gibt es auf dem Markt der Möglichkeiten ein vielfältiges Angebot. Yoga, Sport überhaupt, Meditation, Atemübungen, Beruhigungspillen und Tees, Esoterik, auch die Philosophie und vieles mehr bieten ihre Hilfe an. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn das jemand anwendet. Die Frage ist nur, reicht das, um die Aufgeregtheit unseres Lebens in den Griff zu bekommen? In der Antike galt Gelassenheit als eine der wichtigen Tugenden, die zu einem guten Leben notwendig waren. Sie wurde dem Einzelnen aber nicht gegeben, sondern als eine Form der Tüchtigkeit angesehen, als Kompetenz und als etwas Erwerbbares. Die Stoiker, eine Philosophenschule aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, für sie war nicht alles für jeden zu jeder Zeit möglich und erreichbar. Ein Anspruch, den wir heute selbstverständlich an unser Leben stellen. Sie vertraten die These, dass gerade diese Beschränkung auf das Einfache und Machbare eine Voraussetzung für ein gelassenes Leben sei. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Die Devise lautet ja, schneller, höher, weiter. Jemand sagte, der ideale Mensch des 21. Jahrhunderts ist ein fleißiger, nimmermüder Überhamster. Die Technische Universität Dresden hat die Häufigkeit psychischer Krankheiten in Europa untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass 38% der europäischen Bevölkerung an einer psychischen Störung leidet. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass etwa 165 Millionen Menschen allein in der EU damit zu tun haben. Auf Deutschland bezogen wären das 31 Millionen. Die Chefärztin der Klinik macht dafür die steigende Anzahl psychisch Kranker zu einem Großteil auf steigende Belastung am Arbeitsplatz, Leistungsdruck etc. Stellt fest, dass das die Ursache ist. Gott hat uns in seiner Gnade einen Ruhetag verordnet. Warum wohl? Weil er als Schöpfer für uns genau weiß, was richtig, gut, wichtig und heilsam ist. Aber dazu nehmen sich viele unserer Zeitgenossen nicht mehr die Zeit, zu ihrem eigenen Schaden. Gelassenheit im Duden wird definiert als Gott ergeben, maßvoll, ruhig, beherrscht, das seelische Gleichgewicht bewahrend, Fassung, Haltung, Gleichmut und Ausgeglichenheit. Erstaunlich ist, dass dieser Begriff nicht in der Bibel vorkommt, das heißt, Entschuldigung, im Bibellexikon nicht vorkommt. Und dreimal in der Elberfelder Übersetzung im Alten Testament, nur dreimal. Und diese drei Stellen, da wird Gelassenheit einem Gegensatz gegenübergestellt. Das ist einmal Sprüche 14, Vers 30, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Hier wird Gelassenheit der Leidenschaft, das heißt des übermäßigen Ereiferns, gegenübergestellt. Dann das zweite, Sprüche 15, Vers 4. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr ist Zerbruch des Geistes. Hier ist die Lüge gegenüber und das damit verbundene Gewissensproblem, das natürlich die Ruhe raubt. Und Prediger 10, Vers 4, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Das heißt, Panik ist in diesem Teil das Gegenteil von Gelassenheit. Warum so wenige Verse? Ich habe herausgefunden, dass Gelassenheit für uns Christen eine willkommene Nebenwirkung ist, wenn entsprechende Voraussetzungen erfüllt werden. Gelassenheit wird sozusagen für uns, während die Philosophie behauptet, sie muss erworben werden. Was soll denn nun zuvor geschehen, um sie als Nebenwirkung zu erfahren? Nun, da gibt es eine ganze Anzahl Verse in der Heiligen Schrift, aber ich meine, eine zentrale Aussage finden wir auch in dem Buch der Sprüche, und zwar Kapitel 23, Vers 26. Da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lasse meinen Wegen gefallen haben. Gib mir. Es geht also darum, etwas herzugeben. Und das gelingt nur, wenn wir zuvor loslassen. Unsere Sprache unterstützt es sogar ein bisschen. Jemand sagt, ich habe meine Brille zu Hause gelassen. Das heißt vergessen. Und meint, ich habe sie nicht festgehalten und deshalb auch nicht dabei. Wo fangen wir an mit dem Loslassen? Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Nun, zentraler geht es nicht. Und was das Herz ist, das wissen wir mittlerweile. Es ist nicht der Muskel, der hier in unserem Brustkorb schlägt, sondern es ist die Zentrale unseres Seins. Der Sitz von Verstand, Wille und Gefühl. Der Sitz unserer Seele. An dieser Stelle treffen wir unsere Entscheidungen. Und hier sagt nun das Wort Gottes zu uns, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das heißt also, dass wir bei uns selbst und nicht bei den Umständen anfangen sollten, wenn es ums Loslassen geht. Jemand sagt zum Beispiel, wenn ich Arbeit habe, wenn ich wieder Arbeit habe, wenn ich gesund bin, wenn ich meine Schulden bezahlt habe, dann werde ich gelassener, dann werde ich ruhiger und entspannter. Aber der Rat Salomos an seinen Sohn fordert uns durch die ganze Kirchengeschichte hindurch auf, uns an unseren liebenden Vater völlig auszuliefern, indem wir uns loslassen ihm gegenüber. Loslassen ist also Herzenssache. Ich weiß nicht, was du hast, was dich bedrückt. Das kann körperlich sein, psychisch, das kann Umstände sein oder was auch immer. Aber anfangen, wie gesagt, ist, dass wir bei uns selbst anfangen, uns Gott gegenüber loszulassen. Diese Entscheidung loszulassen, die treffen wir mit unserem Verstand. Gleich wie die Entscheidung, dass ihr euch heute Morgen entschlossen habt, hierher zu kommen zum Gottesdienst. Und mit diesem Loslassen bringen wir zum Ausdruck, dass wir ihm, unserem liebenden Vater, vertrauen und ihm die volle Verantwortung für unser Leben übertragen. Aber das ist noch nicht alles. Noch haben wir, beispielhaft gesprochen, nicht die ganze Medizin eingenommen, um auch die Nebenwirkung Gelassenheit zu erfahren. Denn es muss noch das Einverständnis dazu kommen, dass sein Wille, der Wille Gottes, in unserem Leben geschehen darf. Und deine Augen lass an meinen Wegen gefallen haben. Ein ganzes Ja zu den Wegen, die der Herr uns führt. Und das ist nicht immer einfach. Ich denke, wir alle haben schon Situationen erlebt, wo wir weder Gott und sein Handeln in unserem Leben verstanden haben. Aber hier an dieser Stelle ist gerade der kritische Punkt. Denn wenn wir hier stehen bleiben oder gar anfangen, Gott anzuklagen, wird das nichts mit der Gelassenheit. Dass ich nicht falsch verstanden werde, wir dürfen vor Gott klagen, unser Leid klagen und wir dürfen vor Gott weinen. Siehe die Psalmen. Aber ich habe gelernt, dass über dem Verstehen der Wege Gottes, was uns sowieso als Menschen nur bruchstückhaft gelingt, das Vertrauen in Gott weit, weit, weit höher angesiedelt ist als das Verstehen der Wege Gottes. Unser himmlischer Vater sagt dir und mir, mein Kind, lass los, was immer dich bedrückt, und vertraue mir, folge mir nach, denn ich habe ausschließlich nur Gutes mit dir im Sinn. Folgen wir diesem Weg, so merken wir, wie sich die herrlichen Verheißungen aus seinem Wort für uns ganz neu erschließen. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. 2. Mose 14, 14. Der Psalm, den die Ilse eben vorgelesen hat, 27, Vers 1, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Lukas 12, 22, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, nur für den Leib, was ihr anziehen sollt. Römer 8, 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und viele andere mehr. Hier geht es um den Begriff der Hingabe. Dieser Entschluss der Hingabe ist einmalig. Vergleichsweise mit dem Treuespruch bei einer Eheschließung, wo man sich die Treue verspricht, bis dass der Tod diese Ehe scheidet. Aber diese Verpflichtung, die man da eingegangen ist, die muss jeden Tag neu gelebt werden. Und genauso ist es mit der Hingabe. Satan, unser Feind, ist darauf spezialisiert, genau das zu verhindern. Und das bedeutet, dass wir uns immer wieder entscheiden müssen, dem Herrn nachzufolgen oder eben auf die Einflüsterungen des Satans zu hören. Es ist eine große Befreiung, wenn wir von Herzen sagen können, Herr Jesus, ich gehöre dir ganz. Jemand sagte, ich kann loslassen, weil Gott mich hält. Ein gelassenes, weil an Gott hingegebenes Leben ist ein eindrückliches Beispiel für unsere Mitmenschen. Und das ist mehr als angesagt in unserer unruhigen und hektischen Zeit. Ich sagte vorher, dass ich mich kurz halte und ich habe das Versprechen auch eingehalten, aber ich muss euch sagen, es wäre noch weit kürzer gegangen. Ich hätte meine Predigt auch gerade mal in 3 Worte fassen können und das möchte ich euch gerne mit nach Hause geben. Gelassen durch Loslassen. Gelassen durch Loslassen. Amen.